Ich lese den Predigttext aus Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht unser eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat.
Tja, da möchte ich zunächst aufmerksam machen auf einen Vers, nämlich den Vers 4. Da steht, aber Gott. Das klingt wie eine Fanfare, wie ein Befreiungsschlag, wie eine unerwartete Wende. Das kleine Wort aber bezieht sich auf eine Aussage, die vorher gemacht worden ist. Und was da beschrieben wird, ist ja nicht gerade schmeichelhaft für die Epheser. Paulus erinnert an ihr früheres Leben, an ihr Leben, bevor sie Christen wurden. Ich zitiere nochmal. Er schreibt ganz realistisch, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie alle anderen, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, jener unsichtbaren Geistesmacht, die in den Herzen derer am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Tja, Paulus spricht der Klartext. Sie lebten einen Lebensstil ganz im Trend der Zeit, beherrscht vom Zeitgeist, getrieben vom Egoismus und der Gier, immer mehr haben zu wollen, dem Lustprinzip ausgeliefert. Sie lebten einen Lebensstil wie alle anderen auch. Und das war nicht gut. Das widersprach allem, was Gott sich ausgedacht hatte für ein gutes, gelingendes, sinnerfülltes Leben. Aber dann kommt dieses Aber Gott. Ja, durch dieses Wörtchen Aber wird noch etwas hinzugefügt, was unbedingt zu der ersten Aussage, zu der vorher beschriebenen Situation hinzugehört. Durch das, was jetzt noch gesagt wird, durch das, was nach dem Aber Gott kommt, erscheint alles in einem anderen Licht. Und das ist nun die eigentliche Aussage, die Paulus machen will und über die wir jetzt nachdenken wollen. Hören wir nochmal auf die Verse 4 und 5. Aber Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes hat er gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt. Und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Ach, das ist ja eine wahnsinnige Aussage. Diese dreimalige mit Christus. Ich wiederhole nochmal. Mit Christus neues Leben geschenkt. Mit Christus von den Toten auferweckt. Mit Christus zu Gottes himmlischen Reich gehören. Das hat Gott mit den Ephesern gemacht, als sie Christen wurden und dies in ihrer Taufe öffentlich bekannt hatten. Das alte Leben, das Leben in Sünde, war kein richtiges Leben. Paulus sagt in Vers 1, ihr wart tot aufgrund eurer Sünden. Tot für Gott. Tot für ein Leben, wie Gott es sich ausgedacht hatte. Aber das ist jetzt vorbei. Denn dann kommt das Aber Gott. Gott schenkt in seiner Barmherzigkeit und Liebe neues Leben. Das bedeutete die Taufe damals. Einmal, wer sich damals taufen ließ, wollte ein Christianus werden. Und die Endung Ianus heißt zugehörig zu. Wer sich taufen ließ, wollte einer werden, der zu Christus gehören wollte und wollte dies öffentlich bezeugen. Das war die Aktion der Menschen, die Bekehrung. Und dann, wer sich taufen ließ, der erlebte die Wiedergeburt, die Neugeburt. Er erlebte, was in Vers 10 steht. Wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Jesus Christus neu geschaffen. Das heißt, wer Christ wird, bekommt mit Christus neues Leben. Ist gewissermaßen von den Toten auferstanden in ein neues Leben hinein. In Freikirchen wie der FEG ist zumeist die Glaubenstaufe üblich. Nach Unterweisung und eigenem Nachdenken und einer bewussten Entscheidung für ein Leben mit Jesus will man dies in der Taufe bezeugen, bekennen. Das ist eine große Hilfe. Und das entspricht auch eigentlich der Praxis im Neuen Testament. Das wird in den Landeskirchen anders gehandhabt. Und ich sage, als landeskirchlicher Pfarrer, leider. Da wird meist die Kindertaufe praktiziert. Aber die Taufe im Kindesalter hat nicht die Auswirkungen wie die Erwachsenentaufe, die Glaubenstaufe zur Zeit des Neuen Testaments. Durch die Kindertaufe wird niemand Christ. Das habe ich immer sehr deutlich in meiner Zeit als Pfarrer auch in der APO ausgesprochen. Aber was man damals zur Zeit des Neuen Testaments in der Taufe und heute in Freikirchen in der Erwachsenentaufe erleben kann, das kann man heute aber auch noch erleben in Landeskirchen, wenn man sich ganz bewusst entscheidet, auch zu Christus gehören zu wollen. Ich erzähle so ein bisschen aus der APO. In der APO gibt es seit vielen Jahren einen Glaubenskurs. Wir nennen ihn Lichtspur. Am Ende gibt es einen Abschlussgottesdienst, in dem Raum gegeben wird, ein Lebensübergabegebet zu sprechen. Und anschließend werden die, die das Gebet laut mitgesprochen haben, eingeladen, nach vorne zu kommen. Da wird an jedem Einzelnen persönlich unter Handauflegung zugesprochen, deine Sünden sind dir vergeben. Du bist Kind Gottes. Du gehörst zu Jesus Christus. Du hast nun ein neues Leben bis in alle Ewigkeit. Und da sagte mir mal jemand, ein alter Bergmann, vor vielen, vielen Jahren, er weiß, was das heute war. Das war für mich wie eine Taufe ohne Wasser. Ja, Taufe, ja, ohne Wasser. Das soll eine seelsorgerliche Hilfe sein, gewiss zu werden. Ja, ich bin Kind Gottes. Ja, aber natürlich, das geht auch allein zu Hause oder in einem persönlichen Gespräch, zum Beispiel auch auf Freizeiten oder bei einer Evangelisation, wie zum Beispiel Pro Christ. Aber wichtig ist, dass es geschieht. Im zweiten Kapitel beschreibt Paulus wieder ganz überschwänglich in immer wiederkehrenden Formulierungen die Gnade, die Güte, die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes. Warum? Warum so überschwänglich und so richtig wiederholend und permanent? Was will er damit erreichen? Ich denke, dass sie staunend vor dieser Kehrtwende stehen, vor den Möglichkeiten, die sich nun in ihrem neuen Leben auftun. Staunend, tief betroffen, tief im Herzen berührt, unendlich dankbar. Wissen zu dürfen, ich darf dazugehören. Ich denke, es sind heute viele hier im Gottesdienst, die dieses Aber Gott auch erlebt haben. Vielleicht sogar in der Taufe. Ich darf dazugehören. Ich habe eine neue Chance bekommen. Ich kann mein Leben neu ausrichten, neu mit Sinn füllen. Ich kann den Unterschied machen, indem ich frage, was will Gott in meinem Leben? was wir denn mit meinem Leben und was wir da durch mein Leben machen. Jesus redet davon, dass unser Leben Frucht bringt. Frucht für die Ewigkeit. Und dass die automatisch kommt, wenn wir in innigster Beziehung mit ihm leben. Wenn wir ausleben, was er in uns als Potenzial hineingelegt hat. Ja, wenn wir den Heiligen Geist machen lassen. Und der bringt dann Früchte hervor, Gaben. Ja, auch besondere Gaben. Es ist zum Staunen. Und es ist noch mehr zum Staunen, dass wir dieses Aber Gott nicht nur einmal hören, zu Beginn unseres Christseins. Wir können es immer wieder hören. Denn was wir auch erleben, ist ja dieses. Und das ist sehr ernüchternd und kann einen richtig runterziehen. Wir hören und lesen immer wieder, wir sind mit Christus mit neuem Leben beschenkt. Wir sind mit Christus von den Toten auferweckt. Wir gehören mit Christus zu Gottes himmlischem Reich. Nur, das erleben wir doch oft nur so bruchstückhaft, angefochten, widersprüchlich. Auf jeden Fall nicht in Reinkultur. Dann kommt es uns vor, als wären diese Aussagen, diese Verheißungen irgendwie abgehoben. Dann möchten wir dem Paulus sagen, nicht ganz so dick auftragen. Bleib mal schön auf dem Teppich. Ich erlebe das nicht so und ich erlebe die anderen Christen auch nicht so. Paulus übertreibt man nicht. Es ist nicht alles Gold, was glänzt im Leben der Christen. Ja, da müssen wir ehrlich bleiben und uns und anderen nichts vormachen. Keinen auf heile Welt machen. Liebe Gemeinde, das stimmt. Ja, das stimmt. Die Realität im Leben der Christen sieht oft anders aus. Viel kleiner. Ja, auch manchmal viel trauriger. Und deswegen brauchen wir unterwegs immer wieder dieses Aber Gott. Wir brauchen es, ja, und man höre und staune, und wir bekommen es immer wieder. Das Signal, die Verheißung, den Zuspruch, hab keine Angst. Sei nicht bekümmert, sei nicht verzagt. Oder besser, bleibe nicht bekümmert, bleib nicht verzagt. Es ist nicht aus, es ist nicht zu Ende. Wenn du dich am Ende fühlst und keine Hoffnung mehr für dich hast, dann sagt Gott zu dir, ich bin mit dir nicht zu Ende. Ich habe Hoffnung für dich. Ich lasse dich nicht los. Du bist doch mein Kind geworden. Was Jeremia erlebt hat, das darfst du auch erleben. Und ich möchte dir das heute Morgen zusprechen. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Egal, was mit dir ist, wie du dich jetzt fühlst, sein Erbarmen, auch sein Erbarmen mit dir, hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. Darum setze deine Hoffnung ganz auf ihn. Er lässt dich nicht. Ach, liebe Schwestern und Brüder, dieses Aber-Gott gibt Hoffnung, setzt Kräfte frei. Dieses Aber-Gott hat mir immer wieder geholfen, aufzustehen. Hinzuhören auf das Aber Gott und hinzusehen auf das Kreuz, auf das leere Grab. Da hat Jesus gesiegt, auch für mich, und stellt mich mit auf Siegerpodest, auch wenn ich mich als Verlierer fühle. Wenn ich das Kreuz und das leere Grab sehe, dann erinnere ich mich an die Zusage, du bist und bleibst Kind Gottes, mit allem, was dich ausmacht. Ja, trotz allem, was dich ausmacht, mit deinem Erfolg und mit deinen Niederlagen, mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen, mit deinen Siegen in Anfechtungen, aber auch mit deinem Zurückfallen in alte Sünden, mit deinen Hochgefühlen beim Praisen, aber auch mit den Gefühlen der Leere und der Überforderung, mit deinen Gewissheiten und mit deinen Zweifeln, mit deiner Freude und auch mit deinen Depressionen. Einfach gesagt, das Aber-Gott sagt dir, du genügst. Du genügst, auch wenn du dir selber nicht genügst. Und du genügst, auch wenn andere dich spüren lassen, du genügst nicht. Du bist hier nicht richtig. Du gehörst hier nicht hin. Aber Gott sagt dir, du genügst. Und du gehörst hier hin. Und das kann dir wieder Mut zum Selbstvertrauen geben. Du musst nicht gebeugt gehen. Du musst dich nicht klein machen. Und du brauchst dich auch nicht klein machen zu lassen von anderen. Du gehörst zu Christus und der macht dich groß. Zieh dich empor, mit ihm auf eine Stufe. Denn du bist doch Kind Gottes. Also Bruder und Schwester Jesu. Mehrfach wird in unserem Text die Gnade Gottes hervorgehoben. Wieder ein Beispiel, Vers 5. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Und die Gnade ist mal konkret geworden, sichtbar, erfahrbar, damals als Jesus da war. Und Johannes sagt von ihm so im Rückblick, so in der Reflexion, was sie mit Jesus erlebt haben, Jesus, der Sohn Gottes, war voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade. Kann sein, dass ich das hier schon mal vorgemacht habe. In dem Wort Gnade schwingt im Urtext mit, da beugt sich jemand, der ganz oben ist, zu mir herab, der ich ganz unten bin, um mich aufzuheben, hochzuheben, mit sich auf gleiche Augenhöhe zu bringen, damit ich wieder aufrecht gehen kann, mit neuem Selbstwertgefühl, mit neuer geschenkter Selbstachtung, auf gleicher Augenhöhe mit Christus. Gibt es eine höhere Stellung? Als Christ, als Kind Gottes, gehörst du mit Christus zu Gottes himmlischem Reich? Gibt es einen höheren Ehrenplatz? Jetzt komme ich zu mir persönlich. Ich bin dankbar, dass ich dieses Aber-Gott in meinem Leben immer wieder gehört und erlebt habe. Zu Beginn als junger Erwachsener, als Gott mich herausrief, in einem besonderen Erlebnis in Finnland, aus meinem Atheismus. Und im Laufe der Jahre, inzwischen sind es Jahrzehnte, auf ganz unterschiedliche Weise, aber immer so, wie ich es jeweils gebraucht habe, dieses Aber-Gott. Wenn ich über mein Leben als Christ nachdenke, dann ist mir der Vers 10 im Predigtext richtig wichtig geworden. Da steht, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten tun, die er für unser Leben vorbereitet hat. Ich habe es für mich ein bisschen anders formuliert. Denn ich bin als Kind Gottes, Gottes Schöpfung. Er hat mich in Christus Jesus, als ich Christ wurde, neu geschaffen, damit ich die guten Taten tue, die er für mich vorbereitet hat. Das heißt, auch er hat gute Taten vorbereitet und ich habe sie ausgeführt. Und das hat mich tief dankbar gemacht. Gott hatte eine Vision für mich, eine Berufung. Und ich habe sie angenommen und ausgelebt als ein Mitarbeiter. Zunächst viele Jahre ehrenamtlich, dann als Pfarrer und eigentlich auch heute noch als Pfarrer im Ruhestand. Das macht mich tief dankbar, dass ich das immer noch kann, immer noch darf, meine Berufung leben. Aber wenn ich weiter über diesen Vers nachdenke, werde ich auch beschämt. Denn dann geht mir auf, er hat die guten Taten, ja, er hat die Frucht, die durch meine Mitarbeit im Reich Gottes entstanden ist, vorausgesehen und vorbereitet. Aber wie oft habe ich ihm im Weg gestanden, ihn ausgebremst, dass er nicht so, wie er es geplant hatte und wollte, durch mich hat wirken können. Da bin ich Wege gegangen, habe Entscheidungen gefällt und es sind Dinge geschehen, die nicht gut waren. Und da war mein Stolz, der Hang, durch Erfolg Anerkennung zu bekommen. Ja, natürlich tut das gut, Erfolg zu haben und sich daran zu freuen. Ich bin ja kein Roboter. Aber mir ist aufgegangen, es ist eine Gratwanderung zwischen Freude am Erfolg und Stolz auf den Erfolg. Es passiert leicht, dass man vergisst, wer hinter allem steht. An Gottes Segen ist alles gelegen, sagt man. Aber dann schaut man doch stolz auf die eigenen Fähigkeiten und schreibt sich selbst den Erfolg zu und klopft sie auf die Schulter, wird selbstgefällig und arrogant. Nein, das würde man nie zugeben. Das kann man ja auch gut überspielen. Vielleicht sogar mit einer gespielten pseudochristlichen Demut. Nur, auch das muss ich im Rückblick sagen, Gott hat mich da immer wieder in seine Schule genommen. Ja, er hat mich ab und an spüren lassen, dass ich trotz meines Erfolges nicht der große Macher bin. Und das waren oft Erfahrungen, die mich an die Grenze geführt haben, wo ich ganz klein wurde. Ich musste einfach lernen, was in den Versen 8 und 9 steht. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Liebe Gemeinde, beschenkt mit unerschöpflichem Potenzial. Ja, alles ist vorbereitet. Alles. Gott hat einen Plan, hat eine Vision, eine Perspektive für einen jeden und eine jede von uns. Und er wartet darauf, dass wir ihm unser Herz öffnen. Er wartet darauf, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben. Was könnte da nicht alles passieren? Beschenkt mit unerschöpflichem Potenzial. Was könnte alles passieren, wenn wir unsere Herzen öffneten und dem Heiligen Geist Raum geben? Was könnte nicht auch hier alles passieren? Amen.